Radio 1. Ich und die Wände. Der Künstlertalk. Live aus dem Studio im Babylon.
30 Jahre Mauerfall. Was vor 30 Jahren geschah, hat ein anderes Land geschaffen, Leben verändert und beeinflusst und inspiriert bis heute ganz unterschiedliche Künstler. Einer davon ist Norbert Bisky, 1970 in Leipzig geboren und einer der bekanntesten deutschen Künstler der Gegenwart. Der Baselitz-Schüler ist vor allem bekannt für seine großen, bunten, neorealistischen Bilder, die in Sammlungen und Museen auf der ganzen Welt zu finden sind. Seine persönlichen Erlebnisse und das Chaos der Nachwendezeit verarbeitet er aktuell in gleich zwei Ausstellungen, die am Wochenende beginnen. Pompa in Berlin bzw. Rand in Potsdam. Und unter dem Motto Wir und die Wände, der Radio 1 Künstlertalk, freue ich mich jetzt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Norbert. Ich freue mich sehr, dass du Zeit und Lust dazu hattest.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir steigen mit der vermutlich naheliegendsten Frage ein. Wie erinnerst du den Jahrestag des Mauerfalls? Wo warst du und an was davon erinnerst du dich noch und warum?
Das ist so krass, weil das von so vielen Leuten wirklich die Lieblingsfrage ist. Also egal, wo ich hinkomme, ich werde immer gefragt, was hast du eigentlich am 9. November gemacht oder where did you stay when the war came down und so. Das ist wirklich verrückt. Das ist so die Standardfrage und in meinem Fall ist die Antwort leider so langweilig, weil ich habe gar nichts mitbekommen vom Mauerfall. Ich war Soldat und zwar in einem Bunker der Nationalen Volksarmee in Steffenshagen in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben gar nichts davon mitbekommen, sondern erst am nächsten Tag, als der Unteroffizier nach dem Raustreten zum Frühsport sagte, die Mauer ist auf.
Und da hast du gedacht, seit wann machen diese Typen Witze?
Das war schon klar, die Unteroffiziere, die stehen so krass unter Druck, die machen überhaupt keine Witze. Irgendjemand hat tatsächlich gesagt, also hat so guter Joke irgendwie gemurmelt, aber dann war sehr schnell klar, nee, der Mann hat recht. Ist so ein bisschen so ein Feeling wie aus so einem Hollywood-Film, wo Leute nicht merken, dass der Krieg zu Ende ist oder so. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann waren wir natürlich alle mächtig aufgeregt, aber immer noch Soldaten und durften da auch nicht raus.
Oh, okay. Wann warst du dann schlussendlich nach dem Mauerfall das erste Mal im Westen und was hast du dann gemacht?
Also ich war gerade Soldat, habe meinen Grundwehrdienst abgeleistet, furchtbare Sache. Also ganz toll, dass diese dumme Wehrpflicht nicht mehr gibt, weil ich das schrecklich finde und meine Zeit in der Armee auch schrecklich war. Es gab ja für Leute in der DDR irgendwie keine Alternative. Also man konnte jetzt nicht verweigern
nicht,
oder
ne?
So.
Mhm.
Man hätte Gefängnisse bauen können. So, das hätte ich machen können als Bausoldat. Und das habe ich aber, das kam in meinem Leben damals überhaupt nicht in, so, das war jenseits aller Vorstellungen. Also ich musste Soldat sein. Und dann das erste Mal im Westen war ich in Frankfurt am Main. Im Januar bin ich zu einer Freundin gefahren, die ich schon vorher kannte. Und mit dem Zug über Thüringen hat, glaube ich, 11 Stunden gedauert. Also was war Wahnsinn. Eine wahnsinnig lange Fahrt, um in den fernen, exotischen Ort Frankfurt zu kommen.
Und wie hast du das in Erinnerung? War es so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder hattest du vielleicht gar keine so dezidierte Vorstellung? Welche Erinnerungen hast du daran?
Naja, das Verrückte ist ja, wenn man in Frankfurt am Hauptbahnhof aus dem Bahnhof rauskommt, dann erinnern viele Dinge erstmal an genau das, wovor im Osten immer gewarnt wurde. Da hängen da die Drogenabhängigen ab. Da sieht man dann Obdachlose in der B-Ebene. Laufen die Nutten in Richtung Bahnhofsviertel. Es ist relativ krass. Das heißt, ich hab erstmal gedacht, sexy ist das hier nicht. Sieht irgendwie krass aus. Und dann muss ich auch sagen, kam mir komischerweise alles sehr, sehr schnell sehr vertraut vor, weil irgendwie meine Freundin hat dort gewohnt, die kannte ich schon lange. Die Architektur ist in Frankfurt sehr vergleichbar mit der in Leipzig, wo ich ein paar Jahre auch groß geworden bin.
Mhm.
Also so eine komische Mischung aus Vertrautheit und Fremdsein.
Du hast in Interviews gesagt, du seist in einer schwarz-weißen Umgebung aufgewachsen. Und ich wusste nicht so ganz genau, hat sich das bezogen auf die dich umgebende Welt oder im Verlauf des Gesprächs habe ich dann gedacht, könnte auch sein, dass bei euch zu Hause nur schwarz-weiße Bilder gehangen haben. Wie hast du es gemeint?
Ach, das ist ja eine fiese Frage, weil ja, erstens, tatsächlich haben bei uns zu Hause sehr viele schwarz-weiße Bilder gehangen, weil meine Mutter liebte Grafik und deshalb hing überall Grafik von Künstlern aus der DDR rum. Auch ziemlich coole Sachen waren dabei, aber die waren eben schwarz-weiß, weil die meisten Grafiken damals, so wie sie gedruckt wurden, schwarz-weiß waren. Das andere ist, dass ich natürlich klassische Fernsehgeneration bin und der Fernseher, mit dem ich groß geworden bin, war ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dann kommt noch dazu, dass die Umgebung in der DDR, gerade die Städte, in denen ich gelebt habe, also die ersten Jahre in Leipzig, dann in Marzahn, dann in Oberschöneweide, dass das einfach krass graue städtische Gebiete waren, aber da gab es jetzt nicht allzu viele Farbtupfer.
Mhm, okay. Und obwohl du offensichtlich schon zu DDR-Zeiten fasziniert von der damaligen Künstlerszene, zum Beispiel im Prenzlauer Berg warst, hast du gesagt, ohne Mauerfall wärst du sicherlich kein Künstler geworden. Warum nicht?
Also das war völlig jenseits meiner Vorstellungskräfte aus mehreren Gründen. Zum einen wurde mir in der DDR immer eingeredet, Junge, your country needs you. Du musst dahin, wo dein Land dich hinstellt, wo du gebraucht wirst. Das wurde, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten erzählt. Auf diese Art wurden auch sehr viele Biografien auf sehr unschöne Weise gebrochen, weil man denen gesagt hat, nee, du darfst jetzt nicht das machen, was du willst. Sei doch mal nicht so egoistisch. Du musst dich hier für die große Sache einspannen lassen. Das zum einen, also ich bin sehr, sehr viel mit sowas groß geworden. Zum anderen, Künstler in der DDR hat ja bedeutet, dass man zwar irgendwie zum Beispiel Bilder malen konnte, aber es gab kein Material, also die Leinwand, die Farben waren schwierig zu bekommen. Und dann hatte man jeden Mittwoch oder Donnerstag irgendeinen Funktionär im Atelier, der einem erzählt hat, ah, Kollege, also da müssen Sie noch ein bisschen mehr Rot da oben in der Ecke, so da wie eine Fahne oder so. Also da haben unheimlich viele Leute mitgeredet und das ist ja eine völlig andere Situation zu der Situation jetzt. Ich kann ja machen, was ich will, tatsächlich.
Mhm. Von dir stammt auch der Satz, den Gedanken in der DDR Künstler zu sein, fand ich schrecklich. Der bringt das, glaube ich, gut auf den Punkt.
Ja, ich fand es, also es gibt ja, da kann man, glaube ich, es gibt sehr, sehr viele interessante Leute, die in der DDR Künstler waren und viele von denen sind auch so ein bisschen vergessen oder keiner kümmert sich so richtig um die und ich glaube, es ist interessant, mit diesen Leuten zu reden, was für die Erfahrungen die haben, aber für mich so als junger Typ wäre das nicht in Frage gekommen.
Norbert Biski, der Künstler mit Atelier in Berlin, mit Kunstwerken um den Globus verstreut, hat gesagt, ich komme gerne vorbei und erzähle ein bisschen was zu meiner Karriere und meinen persönlichen Eindrücken zum Thema 30 Jahre Mauerfall. Es gibt zwei Ausstellungen, die ab dem Wochenende von ihm zu sehen sind, in denen er sich auch mit seinen persönlichen Erfahrungen zu dem Thema auseinandersetzt. Aber wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gegönnt als eigentlich bei diesen Gesprächen und verbringen die komplette Zeit bis 20 Uhr mit Norbert Biski. Ich freue mich enorm. Das gibt uns so viel mehr Chancen, einzutauchen in deine spannende Arbeit. Du hast, ich habe heute so viele Sachen über dich gelesen und gesehen, du hast mehrfach gesagt, dass du dich um deine Teenagerjahre beraubt fühlst durch den sozialistischen Unsinn, der dich damals so umgab oder der Menschen in der DDR damals umgab. Du hast auch schon erwähnt, zur Zeit des DDR-Zusammenbruchs warst du auf einem Elite-Gymnasium und wenig später bist du als Deserteur in Haft geraten, weil du den Wehrdienst verweigern wolltest. Du, also es gibt so viele Dinge, die so sehr politisch sind für dich schon in einer sehr, sehr jungen Zeit. Und ich würde so gern wissen, wie hast du mit deiner ebenfalls spannenden und aktiven Familie, Vater Lothar Biski Politiker, Bruder zum Beispiel Journalist, und wie habt ihr diese DDR-Zeit in eurer Familie aufgearbeitet? Also wenn ihr das habt, wovon ich ausgehe.
Naja, das ist so eine theoretische Vorstellung. Also in einer Familie ist man ja immer in so ganz einfachen Situationen eingebunden. Also alle treffen sich, weil Weihnachten ist oder irgendein Geburtstagsfeier und dann wird darüber gesprochen, was gibt's denn zu essen und so. Das heißt so, dass dann eine Familie sagt, wir müssen da jetzt mal aufarbeiten, was die letzten Jahre gewesen ist. So findet das nicht statt, sondern vielleicht irgendwann, wenn dann die Bratwurst gegessen ist und das dritte Bier getrunken ist, dann fängt man an zu reden und das haben wir auch gemacht. Also wir haben sehr viel. Meine Eltern sind ja beide inzwischen nicht mehr am Leben, aber als sie noch gelebt haben, haben wir sehr viel auch über die Situation in der DDR, auch über diesen krassen Umbruch der gesamten Situation und auch über Konflikte jetzt gesprochen. Aber das war natürlich auch keine statische Sache, weil die Meinungen von uns allen haben sich im Laufe der Zeit natürlich auch verändert. Es ist ja nicht so, dass jemand auf einmal eine Meinung hat und die dann nächstes Jahr immer noch hat, sondern gerade was so politische Fragen betrifft, entwickeln sich auch alle Leute. Und so war das bei uns auch.
Klar, die Zeit verändert einen ja auch und die Eindrücke, die man da dann einfach so gewinnt und was mit einem so passiert. Wie erinnerst du dich an die ersten Jahre nach dem Mauerfall? Wie hast du Berlin erlebt? Ich glaube, du warst nicht die ganze Zeit direkt danach in Berlin, ne? Das müsste so ein bisschen zeitlich gefallen sein mit auch einigen Auslandsaufenthalten von dir.
Ja, ich hatte irgendwie die fixe Idee, ich dachte, ich muss jetzt nach England gehen und dort studieren und habe damit irgendwie auch mit Leuten gesprochen und das hat Gott sei Dank alles nicht geklappt. Also irgendwie war das so eine wirre Idee. Und um auf meine Eltern zurückzukommen, die waren total mit sich beschäftigt. Das war auch okay, aber die waren total irgendwie, was ist denn jetzt? Wir müssen mal gucken, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Die waren ja in einem ganz anderen Alter als ich. Also die waren ungefähr so alt wie ich jetzt. Und wenn ich mir vorstellen müsste oder vorstellen sollte, ich müsste jetzt nochmal so mit Ende 40 nochmal so anfangen, alles neu zu denken oder mich neu einzusortieren. Keine Ahnung, ob ich das alles so nahtlos gut finden würde oder cool finden würde. Also meine Eltern waren mit sich beschäftigt. Das hatte den großen Vorteil, ich war 19 Jahre alt und mir hat wirklich niemand reingeredet. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Wenn man 19 ist, hat man immer noch einen klugen Papa, der einem sagt, na ja, Junge, willst du nicht und so. Ich war in Berlin, habe dann relativ schnell angefangen, so Jobs zu machen. Mein erster Job war, Taz in der S-Bahn zu verkaufen. Das war eine krasse Erfahrung, weil mich dann so Leute angeschrien haben, geh weg mit deinem Kommunistenblättchen, und ich dann die Welt überhaupt nicht mehr verstanden habe, weil ich dachte, ich war schon wieder in einem politischen Konflikt drin, deshalb habe ich dann aufgehört, Taz zu verkaufen, habe andere Sachen gemacht und habe dann so im Laufe der Zeit mich gefragt, Alter, was willst du jetzt wirklich machen aus deinem Leben? Weil hier ist so viel im Umbruch, dir kann niemand irgendeinen Tipp geben. Was willst du machen? Und interessant war ja, dass sehr schnell unheimlich viele Künstler in der Stadt angekommen sind. Also es kamen ganz viele coole Leute aus Kreuzberg und weiß der Kuckuck, von mir aus auch Düsseldorf, nach Berlin, hier gleich in der Nähe in die Auguststraße, haben Häuser besetzt, haben große Partys gemacht. Und wenn ich heute nachdenke, das hat mich total angesteckt, wirklich fasziniert, die machten, diese Künstler, die waren die Coolen in der Zeit. Das waren, die mussten sich nicht rechtfertigen, die mussten nicht sagen, ach, ich weiß nicht, was ich damals gemacht habe und was ich machen werde. Die haben mich sehr beeindruckt und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, ja, das mache ich jetzt auch.
Dein Bruder hat was unglaublich Spannendes gesagt über diese Zeit, über die Anfang der 90er Jahre mit dem neuen Lebensgefühl. Er hat gesagt, das Spannende war diese Zwischennutzung von allen Gebäuden und was sich da so im Nachtleben getan hat, was du halt auch meinst mit diesen ganzen Kreativen. Aber er hat gesagt, ihn hat total beeindruckt, dass das alles irgendwie so ein bisschen mündete in dieser Love Parade und dass für ihn so eine tolle Erfahrung war, dass man Masse sein konnte, ohne gefährlich zu sein. Diese Tausenden nachher über eine Million Leute, die da zusammen gefeiert haben. Das fand ich unglaublich beeindruckend, weil mit völlig anderer Vita, ich bin ja im Westen geboren und groß geworden, ging mir genau das nämlich genauso. Mich hat auch am allermeisten an diesem Partyerlebnis Anfang der 90er Jahre an dieser großen, wilden Stadt Berlin begeistert, dass so viele Menschen so friedlich Zeit miteinander verbringen konnten und das einfach mal gar nichts zu tun hatte mit viele Leute ist immer irgendwie auch gefährlich. Würdest du das Gefühl, was dein Bruder da beschrieben hat, kannst du das auch so unterschreiben?
Das hat er wahnsinnig präzise formuliert. Also ich frage mich gerade, wo du im Westen jetzt eine gefährliche große Masse erlebt hast.
Nee, ich war ganz viel hier. Also mich hat's genau wie alle anderen Leute auch sehr regelmäßig nahezu jedes Wochenende hier hingezogen. Und ich fand das natürlich auch unglaublich, diese neue halbe Stadt, die es da plötzlich gab, erstmal so vom bekannten Westen aus einfach überall hinzukönnen. Und da gab es ja unfassbare Locations und Sachen und plötzlich Räume für Kunst und sowas. Und das war irre. Also das hat, glaube ich, alle gleich fasziniert.
Ja, das ist ja das, was im Grunde die Faszination der Stadt bis heute ausmacht. Und was Jens da meint, ist, es gibt ja, wir beide haben als Kinder diese furchtbaren politischen Manifestationen, Demonstrationen erlebt, wo man schon auch ergreifende Momente erlebt. Also wenn so viele tausende Menschen eine Straße lang laufen, das lässt einen nicht kalt, wenn man da so zwischendrin läuft. Also irgendwas macht das mit einem. So ein Effekt, den man vielleicht im Konzert auch hat. Also so eine große Masse von Menschen, das berührt einen. Und das Verrückte ist aber, das ist ja, dass auch ich in meiner Kindheit oft erlebt habe, dass irgendeinem Zweck untergeordnet wird oder irgendeiner völlig sinnlosen Manifestation, Idee. Und das hat ja leider in Berlin eine historisch sehr lange unrühmliche Tradition. Und diese Love Parade, ich glaube, Friede, Freude, Eierkuchen war das Motto.
Das Motto
war
ja auch der ersten,
eine politische Demonstration.
Ja gut, sofern wie 150 Leute da so sehr politisch eine Riesendemo machen können, aber.
Genau, aber das war zum ersten Mal wirklich so eine coole Sache, in diesen großen Dimensionen, dass Leute einen Umzug machen, so durch die Stadt laufen und einfach Spaß haben und feiern. Großartige Zeit.
Nach wie vor bei mir im Babylon zu Gast und ich finde es großartig, Norbert Bisky. Wir haben ihn eingeladen als ersten Gast. Im Laufe der Woche werden wir noch zwei weitere solche Abende mit anderen Gästen hier verbringen. Zum Thema Wir und die Wende, der Radio 1 Künstlertalk. So, wir haben schon einiges erfahren. Ich habe so ein bisschen, ich wusste schon vorab, vergeblich versucht, eine Chronologie reinzubringen. Norbert Bisky vor dem Mauerfall, wie hat er den Mauerfall erlebt und was ist danach passiert? Es war völlig klar, alles hat irgendwie mit allem zu tun. Besonders in einem Künstlerleben, wo man ja auch immer sehr inspiriert ist von Dingen, die einen geprägt haben, schon zu Kinder- und Jugendzeiten. Aber wir gucken mal, inwiefern wir dann auch weiter vor- und zurückspringen. Ich habe heute irgendwann so an die Frage gedacht, dass das ja gerade jetzt alles immer so jeden Tag fast kurzlebiger wird. Also, und so ein Bild, so ein gemaltes Werk ist ja viel, viel dauerhafter. Das ist wahrscheinlich, als du angefangen hast zu malen, war der Stellenwert von Bildern eventuell ganz anders als heute. Oder siehst du gar nicht diese Auswirkungen, die unsere Kurzlebigkeit hat auf deine Kunst?
Ich teile so ein bisschen die Erfahrung, glaube ich, mit vielen Leuten, die merken, dass in so einer beschleunigten Zeit das, was sie machen, sich total verändert. Als ich entschieden habe, also all meinen Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, ich will jetzt Malerei studieren, ich will jetzt mal mit der Ölfarbe anfangen. Da gab es natürlich kein Internet und kein gar nichts, kein Instagram, überhaupt nichts. Und das war schon eine andere Zeit und jetzt bin ich halt immer noch mit der Ölfarbe beschäftigt und irgendwie auch total unwillig, die Ölfarbe jetzt einfach so aufzugeben und nur noch Bildchen zu posten. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt 19 wäre, vielleicht würde ich dann eher so in so eine Richtung gehen wollen.
Du reist gerne, du hast teilweise im Ausland studiert, hast im Ausland gearbeitet, tust das, glaube ich, auch immer noch regelmäßig. Abgesehen von dieser Frage, wo du am Tag des Mauerfalls warst, was wirst du zu deiner Kunst am häufigsten gefragt in Interviews im Ausland? Was wollen die Leute von dir wissen? Wollen die überwiegend politische Dinge wissen und stellen die den Bezug her oder fragen die dich ganz andere Sachen?
Das kommt sehr darauf an, weil ich, auch wenn wir jetzt über die DDR sprechen und so, doch in den letzten 20 Jahren Ausstellungen zu wahnsinnig unterschiedlichen Themen gemacht habe. Also ich habe eine Zeit lang in Brasilien verbracht, habe eine Ausstellung, also mehrere Ausstellungen in Rio und São Paulo gemacht. Ich habe ein Atelier in Tel Aviv gehabt, habe zwei Ausstellungen zu meiner Nahost-Erfahrung gemacht. Und dann sind die Gespräche und die Fragen doch sehr auf die Ausstellung und das Thema der Ausstellung bezogen und gar nicht so die allgemeine Frage ist, es gibt so ein paar total allgemeine Fragen, die sie immer fragen, zum Beispiel, wann stehst du auf? Das scheint die Leute total zu beschäftigen. Wann steht ein Künstler eigentlich auf?
Ja, wann stehst du denn auf?
Spät, aber ich gehe auch spät ins Bett.
Ja, so künstlermäßig halt, ne? Wie man sich das vorstellt.
So wie man sich's vorstellt, ja.
Du hast aktuell ein Atelier im ehemaligen Ostteil der Stadt in Friedrichshain. Ist das Zufall oder Absicht?
Das ist totale Absicht. Ich muss es wirklich sagen, weil ich liebe den Friedrichshain. Ich finde, das ist ein tolles Viertel. Ich habe es schon als Kind geliebt, weil ich habe in Marzahn gewohnt und bin dann aber eine Zeit lang durch eine Verkettung von Umständen am Strausberger Platz zur Schule gegangen. Im Friedrichshain. Und ich finde schon, es klingt so großartig. Hain klingt so fast italienisch, dieses Ei. Gut, toll. Dann ist das ein Ort, der nicht so gut sortiert ist, genauso wie ich und mein Kopf auch nicht. Also da gibt's halt diese krasse Stalinallee, die ehemalige. Dann gibt's da so Plattenbauten, wo doch sehr normale, gute Leute wohnen. Dann gibt's jetzt ganz viel Investorenarchitektur. Es gibt das Berghain, es gibt die Partymeile an der Warschauer Straße. Es gibt die Dealer, die die Warschauer Straße runter und wieder hochrennen. Und dann noch ein paar Linksparteirentner und so eine, das ist so eine coole Mischung. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass dieses Viertel während der Nazizeit Horst-Wessel-Stadt hieß und eine total krasse, schlimme Geschichte eigentlich hat. Und deshalb, also es gibt, ich könnte stundenlang darüber reden, warum ich dieses Viertel so interessant finde. Für die meisten Berliner oder die gerade Berliner werden wollen, war das eine Zeit lang so zu sagen, hey, Friedrichshain, da gehst du hin, so wenn du die ersten Wochen in Berlin ankommst oder das erste Semester, da hast du ein WG-Zimmer in Friedrichshain und dann suchst du dir was Richtiges. Und das ist mir nicht gelungen, also ich bin da immer noch und bin aber auch sehr gerne immer noch da. Einmal an den Boxhagener Platz setzen, dann weißt du genau, was ich meine.
Ja, ja, ich glaube, das wird auch in allen Interviews, immer wenn du dich dazu äußerst, wird das sehr klar, dass du das sehr genießt, da so mittendrin zu sein und auch gerade da zu sein. Und so, okay. Wir müssen mal auf die zwei Ausstellungen kommen, bevor wir das unterschlagen, weil wir haben zwar viel mehr Zeit als sonst, aber eben leider doch nicht endlos. Am Wochenende starten gleich zwei Ausstellungen von dir und die beschäftigen sich mit dem Mauerfall. Du hast gesagt, es kommt nochmal deine Wut auf die Leinwand. Worum geht es in den Ausstellungen, in deinen Worten?
Ja, also ich versuchte, ich habe relativ, war jetzt sehr lange damit beschäftigt, habe eigentlich das ganze Jahr daran gearbeitet und versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen. Ich beginne mit der Ausstellung, die ich in Potsdam mache, in der Villa Schöning. Die liegt direkt an der Glienicker Brücke, was total krass ist, weil es kommen ja so Hollywood-Leute, die da Filme darüber machen, dass da Spione ausgetauscht wurden. Mhm. Und das, da war der Todesstreifen, Minenfeld, Stacheldraht. Der ganze Wahnsinn war direkt dort. In diesem Ort war zu DDR-Zeiten so ein Kinderheim. Ein wahnsinnig aufgeladener Ort, an dem sehr viele Kunstausstellungen stattfinden. Und ich habe jetzt gesagt, wenn ich dort eine Ausstellung mache, dann arbeite ich zu dem Thema, dass ich mit diesem Ort auch beschäftigt und mit meiner DDR-Erfahrung, und zwar so, wie ich jetzt drauf gucke. Weil ich befürchte, dass in 20 Jahren, jetzt haben wir 30 Jahre Mauerfall, also zum 50. Jahrestag des Mauerfalls, ich nicht mehr, vielleicht nicht mehr so klar bei Verstand bin oder nur noch in so einem Zeitzeugengemurmel vor mich hinrede. Und ich glaube, jetzt kann ich noch klar irgendwie Bilder zu diesen Themen malen. Und das habe ich versucht. Und das war schwer für mich, weil ich mich auch mit ganz vielen krassen Seiten neu beschäftigt habe. Also zum Beispiel mit den Kinderliedern, mit denen ich groß geworden bin, was da schon für totalitäre Sachen teilweise drin waren. Es gibt ein super Kinderlied, das ist ein russisches Pionierlied, heißt «Pus da budet sonce», «Immer lebe die Sonne». Mhm. Und das Interessante ist, das gibt es aber auch in einer westdeutschen Übersetzung. Dann heißt das Lied schon mal ganz anders, habe ich jetzt nicht parat, spielte aber in der Friedensbewegung in den 80ern eine Rolle. Man könnte allein über dieses Lied und wie mit diesem Pionier-Kinderlied umgegangen wurde, eine ganze Ausstellung machen. Sowas spielt eine Rolle, aber dann eben auch meine Erfahrungen mit Grenze, mit Mauer, mit Volksbildung. Ich habe ein Bild von Margot Honecker gemalt, was total komisch und krass für mich war. Ich habe es deshalb gemacht, weil es zum einen die Frau ist, die einzige Frau in der DDR, die offiziell blaue Haare haben durfte. Also die hatte ja so eine punkige Blauspülung.
Ja, in der Tat.
Und war auf der anderen Seite für allen Wahnsinn, mit dem ich als Kind und Teenager konfrontiert war, zuständig. Also sie war für Staatsbürgerkunde, Wehrunterricht und sozusagen die staatspolitische Erziehung der jungen Leute zuständig. Und irgendwie hatte ich da noch eine Rechnung offen. Und ich glaube, dass sie keine besonders positive Rolle gespielt hat und ich habe sie jetzt einfach gemalt. Und das war sehr komisch, aber das ist sozusagen der Themenbereich, den man in der Villa Schöningen sieht.
Wir lassen es einfach mal darum, wir kommen zu der anderen Ausstellung dann einfach gleich, weil du hast auch ein bisschen Musik ausgesucht zu beiden Ausstellungen, die am Wochenende starten und dann können wir das vielleicht so gliedern, weil es ist super. Sehr viel Information. Zwei Ausstellungen, die miteinander zu tun haben und dann irgendwie doch nicht. Und dann kriegen wir das vielleicht ein bisschen besser verpackt für unsere Hörer und Hörerinnen. Die Ausstellung heißt Rant, die in Potsdam. Rant ist was musste ich nachgucken. Das ist ein englischer Begriff und der heißt so viel wie, korrigier mich, wenn du es anders benutzt haben oder übersetzt haben magst, anonymes Schimpfen im Internet. So, es geht so um Wuttiraden und Meinungsäußerungen. Wie bist du auf den Titel gekommen? Warum hat die Ausstellung den bekommen?
Na, es spielt ja eine wahnsinnige Rolle im Moment, dass sehr viele Leute, die irgendwie Aggressionen haben oder schon immer mal was Hasserfülltes sagen wollten, dass im Internet tun und zwar anonym und das dann irgendwie alle beeinflusst. Ist ja total interessant, auf einer Webseite die Leserkommentare zum Beispiel zu lesen. Also ich finde das Wahnsinn, was einem da für Hass und Wut entgegenkommt. Und irgendwie bin ich über das Wort gestolpert. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen und wusste nicht, was ist denn das?
Ah, okay, ich bin beruhigt.
Und dann habe ich gedacht, das sind so die Hip-Hopper, die sich gegenseitig beschimpfen und dann so die eben diese Hasskommentare im Internet. Und dann habe ich gedacht, das passt perfekt zu meiner Ausstellung, weil ich auch zeigen will, dass ich meinen Blick von heute, von 2019, auf diese DDR zeigen will.
Gut. So viel mal in Kürze zu der Ausstellung, die in Potsdam beginnt am Samstag. Dazu hast du einen Song ausgesucht, wo du gesagt hast, ich würde so gerne zu jeder Ausstellung von den beiden ein Lied mitbringen, was passt. In dem Fall jetzt von Rant ist es Die Kerzen mit True Love. Warum?
Ja, das ist eine Band, die diese Platte gibt's, ist dieses Jahr rausgekommen, ich glaube im Sommer. Ist eine junge Band, die aus Ludwigslust kommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und in Berlin lebt. Und das Verrückte ist, das ist jetzt 2019, aber die machen Musik wie in den 80ern, wie in der Zeit, in der ich groß geworden bin. Und ich mir gefällt das und ich finde es faszinierend, dass so Kinder, die meine Kinder sein könnten, so ein Lebensgefühl jetzt nochmal neu produzieren. Finde ich total faszinierend.
Und darum hören wir es jetzt. Viel Spaß damit. Die Kerzen, Musik, die mein Gast Norbert Biski ausgesucht hat, passend zu einer seiner beiden Ausstellungen, die am Wochenende starten. Er hat gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Rant. Das ist zu sehen in Potsdam. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was dazu erfahren. Die andere Ausstellung heißt Pompa. Die läuft in Berlin in der St. Matthäuskirche, startet am Sonntag. Beide Ausstellungen sind übrigens bis in den Februar hinein zu sehen. Was müssen wir zu Pompa wissen? Was ist da dein Thema oder wie würdest du beschreiben, was man da sieht?
Ja, Pompa ist eine tolle Sache für mich, weil es eine richtige Kirche ist, in der ich ausstelle. Und irgendwie gehört das zu Kunst oder zu Malerei dazu, dass sie in Kirchen gezeigt wird. Weil historisch war das schon immer so. Und als wir ins Gespräch kamen, dort eine Ausstellung zu machen, bin ich nochmal da rein in die Kirche, habe sie mir angeschaut und habe gesagt, Mensch, ihr habt ja so eine wahnsinnig coole Decke. Also ihr habt so eine Holzdecke und die ist so ein bisschen gewellt wie im Schwimmbad, aber ist ja in der Kirche, ist nicht im Schwimmbad. Und ich kam ein paar Tage vorher aus Venedig und in Venedig hing unheimlich, sieht man überall Bilder an der Decke. Und dann habe ich gesagt, das ist so blöd, das ist so eine einfache Idee, das mache ich jetzt genau hier bei euch. Ich hänge meine Bilder an die Decke. Und das ist eine simple, dumme, einfache Idee, die aber wahnsinnig schwer ist umzusetzen. Also da sind jetzt noch... Gerade während wir hier reden, sind da noch ganz viele Leute dabei, das zu realisieren, diese Bilder kompliziert an die Decke zu ziehen. Das ist sehr, sehr lustig. Ich würde gerne ein Video drehen, aber ich sitze ja jetzt hier und rede gerade.
Hängen die nur an der Decke oder auch an der Decke?
Ja, da muss man dann zur Eröffnung kommen oder danach
und sich das angucken. Ja. Ja. Okay, warum heißt die Ausstellung Pompa?
Weil es da auch einen thematischen Bezug gibt. Wir haben Bilder ausgesucht aus den letzten 20 Jahren im Grunde, also die thematisch geordnet und gesagt, es gibt so eine, ich wollte, wenn ich in der Villa Schöning mich auf die DDR Perspektive konzentriere, dann fange ich in der Kirche im Grunde danach an. Also das, was zu Berlin gehört, nämlich die 90er, Aufbruchstimmung, Chaos, Verrücktsein, Sexpartys, irres Freiheitsgefühl. Alles Dinge, die ich ja wirklich erlebt habe in den 90ern und zu denen ich auch Bilder gemalt habe. Das ist so der erste Bereich, den man sehen wird. Und ein weiterer Bereich sind halt so Bilder, die dann auch mit der Verunsicherung, die danach ja irgendwann kam, als die 90er zu Ende waren, gekommen ist. Also Krisen, Katastrophen und so weiter.
Okay. Jetzt müssen wir gleich noch so einen Song unterbringen. Und lieber Gott, es ist auch schon gleich 8 Uhr. Es ist irre, wie die Zeit vergangen ist. Da du Musik mitgebracht hast zu den jeweiligen Ausstellungen, drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf, welche Rolle spielt Musik bei deinen Arbeiten oder in deinem Leben allgemein, wenn du das ein bisschen separiert haben willst von deiner Arbeit?
Also ich war mal in eine Kreuzberger Schule eingeladen und dann haben mir da die coolen Kids, die da saßen, gesagt, Kunst geht uns total vorbei an allem und so.
Du darfst das Wort sagen.
Okay, also wissen ja eh alle, was gemeint ist. Interessiert uns volle Kanne gar nicht so. Und dann habe ich gesagt, doch, hey, ich nehme euch jetzt mal eure Handys weg und ihr könnt keine Musik mehr hören und dann seid ihr nämlich ganz schön lost. Ich glaube, dass für alle Menschen, also Musik ist die Art von Kunst, mit der alle total viel anfangen können und die uns alle umgibt. Und für mich spielt die eine wahnsinnige Rolle, weil ich auch beim Arbeiten nicht die ganze Zeit, aber sehr viel Musik höre, gerne viel elektronische Musik höre und sehr schnell mich in eine bestimmte Stimmung versetzen kann. Und je nachdem, wie ich mich auch fühlen will oder welche Stimmung ich auch ändern will, so kicke ich dann Musik rein.
Okay, du hast gesagt, in dir ist der Wunsch, dass du Dinge durch das auf die Leinwand bringen aus deinem Kopf kriegst oder kriegen willst oder musst. Ich hoffe, ich habe das gut übertragen. Das war in so einem wirklich sehr langen Interview ist der Ausspruch von dir gefallen. Könnte man jetzt sagen, mit den beiden Ausstellungen, die da am Wochenende anfangen, hast du diese Phasen, die da, wie gerade von dir ausgeführt, so ein bisschen thematisieren? Sind die Themen damit für dich aus dem Kopf? Ist für dich alles künstlerisch abgearbeitet zu der Zeit? Oder würdest du gar nicht ausschließen wollen, dass da vielleicht anlässlich des 40. Jahrestages des Mauerfalls doch nochmal ein anderer Aspekt kommt und du da nochmal eine völlig neue Ausstellung mit völlig anderen Werken und Arbeiten machen könntest?
Also man soll ja, was weiß ich denn, was ich in 20 Jahren oder in 10 Jahren denke, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich eigentlich mit den Sachen durch bin und gerade die Beschäftigung mit der DDR war wahnsinnig anstrengend und ich bin sehr erleichtert, wenn ich da raus bin und meine nächsten Ausstellungen gehen dann wieder über sehr erfreuliche Themen und da kann ich einen ganz anderen Groove auch reinbringen. Das heißt, das sind sehr wichtige Bilder für mich, aber es war auch ein echt anstrengender Prozess, die zu machen im Atelier und ich brauche dann Pause und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal dem Thema zuwende. Das ist ja, ich bin nicht so gut sortiert. Es gibt ja Menschen, die sind so wahnsinnig gut geordnet und strukturiert und wissen, was sie nächstes Jahr um 4 machen werden. Ist bei mir nicht so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es eine ganz, ganz lange Pause geben, bevor ich mich damit nochmal beschäftige.
Gut. Ich finde es wunderbar, dass du Zeit und Lust hattest, hier so ein knappes Stündchen bei mir auf der Couch zu sitzen und über die Ausstellung, aber auch über das Mauerfalljubiläum zu sprechen. Ich hoffe, du hattest auch Freude daran und ich konnte dich vielleicht mit 1, 2 Fragen nochmal was fragen, was du nicht schon, du bist zu diesem Thema schon so viel gefragt worden. Ich finde das irre, dass du immer noch Lust hast, darüber zu reden und dass das auch immer noch ein Thema ist, was in deiner Kunst auf jeden Fall abgearbeitet wird. Und wenn Sie Lust haben, das, was Norbert Biski zum Thema jetzt schon mal fertiggestellt hat, zu betrachten, dann können Sie das. Die beiden Ausstellungen, die unter anderem Thema unseres Gesprächs waren, die fangen, wie gesagt, am Wochenende an. Fangen wir mit Rent an. Die fängt nämlich schon vorher an, am Samstag, also zuerst an, am Samstag, am 9. November in der Villa Schöningen, Berliner Straße 86 in Potsdam. Und die andere Pompa startet am Sonntag, am 10. November in der St. Matthäuskirche am Matthäikirchplatz in Berlin. Und beide Ausstellungen sind, wie gesagt, bis in den Februar hinein zu sehen. So, und wie versprochen gibt es noch den Song zur zweiten Ausstellung, zu Pompa, nämlich den du dir ausgesucht hast und mitgebracht hast. Hendrik Schwarz, Imagination Limitation, so hätte man jetzt auch Deutsch aussprechen können, aber warum den?
Ja, das ist ein Mega-Song. Das ist ganz tolle Musik. Ich hatte das große Glück, dass ich mit Henrik zusammenarbeiten konnte. Wir haben zusammen an einer Ballettproduktion gearbeitet. Er hat die Musik geschrieben, ich habe das Bühnenbild gemacht. Es war hatte mit dem Berghain zu tun. Es war eine tolle Erfahrung. Es ist ein toller Musiker. Das ist Berlin-Musik, wie ich sie liebe.
Ja, ein schönes Schlusswort. Und dir lieben Dank für das Gespräch. Norbert Bisky.